Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Jemand erzählt Ihnen von seinen Problemen oder vielleicht schweren Erfahrungen. Wie ist das dann bei Ihnen? Lassen Sie dieses Leid, diese Probleme an sich herankommen? Zeigen Sie immer Ihr Mitgefühl? Oder halten Sie es mit der Figur des Bauern Schlich bei Wilhelm Busch, der angesichts des Unglücks anderer stets bemerkt, ist fatal, bemerkte Schlich, hehe, aber nicht für mich. Viele Menschen sagen resigniert, sie könnten sich Mitgefühl nicht leisten. Das lässt allerdings den Schluss zu, dass Mitgefühl ein sehr wertvolles Gut sein muss. Und im Gleichnis vom barmherzigen Samariter im Lukas-Evangelium, da macht Jesus klar, dass das Herz des Menschen und sein Mitgefühl mit den Mitmenschen über sein eigenes Heil und Unheil entscheiden. Über diese also in diesem Sinne heilsame Wirkung des Mitgefühls und darüber, ob Mitgefühl vielleicht verkümmert oder auch gefördert werden kann, wollen wir mit unserem Studiogast sprechen. Das Thema der Lebenshilfe heute etwas überspitzt, ein bisschen Zeit für Mitgefühl. Herzlich willkommen, Frau Peggy Paquet. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, einen schönen guten Morgen. Auch ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
Frau Paquet war ja schon mehrfach zu Gast bei uns bei Radio Horeb. Allen Hörern, die Sie noch nicht kennen, möchte ich Sie anhand einiger Lebensdaten vorstellen. Peggy Paquet ist Jahrgang 1970 und arbeitete einige Jahre als Pharmazeutin, bevor sie sich zur Logotherapeutin und später zur Psychotherapeutin ausbilden ließ. Sie engagierte sich ehrenamtlich in psychiatrischen Altenpflegeeinrichtungen und hält Vorträge und Seminare zum Thema der Logotherapie. Frau Paquet lebt bei München, ist verheiratet und hat ein Kind. Frau Paquet, ist es eigentlich möglich, mit einigen knappen Sätzen zu erklären, was Logotherapie eigentlich genau ist?
Das möchte ich versuchen in einigen knappen Sätzen. Wir hatten ja auch schon einmal eine Sendung gemacht zum Thema die Hauptpunkte der Logotherapie. Wen das mehr interessiert, der kann sich hier sicher auch an Radio Horeb dazu wenden. Für heute möchte ich sagen, die Logotherapie ist eine Richtung der Psychotherapie. Und sie sieht den Menschen als ein Wesen, das wirklich primär, also als tiefstes und erstes, nach einem sinnvollen Leben strebt. Also der Mensch sucht nicht nach Lust, nach Macht oder nach Sicherheit oder was auch immer als erstes, sondern er sucht einen Sinn in seinem Leben. Das, was für ein gelingendes Leben das Entscheidende ist. Ja, er möchte wissen, wozu er früh überhaupt aufsteht. Die Logotherapie sieht im Menschen mehr als nur dessen körperliche oder auch psychische Dimension. Die Logotherapie sieht im Menschen immer die geistige Person. Das ist die Instanz, die nach Sinn sucht, die entscheidungsfähig ist, die Stellung nimmt zu den körperlichen und auch psychischen Gegebenheiten. Ein wichtiger Punkt auch für heute ist, dass die Logotherapie nicht vor allem nach Störungen sucht, sondern vor allem das Heile, das Gelingende im Menschen sucht und auch fördert. Nun ist die Fähigkeit zu Mitgefühl ja auch etwas sehr Gesundes und Heiles im Menschen. Und so ist auch die Logotherapie ohne Mitgefühl nicht denkbar.
Und wo ist jetzt da so die Trennlinie zwischen Logotherapie und der Psychotherapie? Das werfen ja viele gerne in einen Topf.
Also die Logotherapie gehört schon zur Psychotherapie, aber sie ist dort, sie hat etwas völlig Neues hineingebracht, was man aus der Philosophie oder auch aus der Religion, was immer selbstverständlich war, den Menschen auch als geistiges Wesen zu betrachten. Das hat Viktor Frankl wirklich als erster in die Psychotherapie eingebracht.
Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie,
ja,
sozusagen.
Ja, ganz genau. Der Viktor Emil Frankl hat das wirklich als erster eingebracht, um zu sagen, hier reduziert den Menschen nicht nur auf seine psychischen Situation, sondern seht, was auch noch im Menschen ist, dort, wo die heilenden Kräfte vorhanden sind.
Also nochmal, die Logotherapie sucht also nicht nach dem, was kaputt ist oder zerstört, sondern eher nach dem Heil, nach dem, was gut ist und richtet den Blick darauf.
Ja, also wenn Sie zu einer herkömmlichen Psychotherapie gehen, sagen wir, es kommt natürlich immer auf den Therapeuten und sein Menschen- und Weltbild an, aber jetzt rein vom Konzept her, dann, ich weiß es ja selber aus meinen Ausbildungen jetzt, wo ich auch andere Richtungen lernen musste, da wird Störungen klassifiziert, dann wird eine Schublade aufgemacht und dann kommt der Patient rein und Persönlichkeitsstörung XY und dann wird an dieser Störung rumtherapiert. Und mein Lieblingszitat, ich habe es schon öfters gebracht, aber es drückt es in einem Satz aus: Ein dunkler Raum wird nicht heller, indem man das Dunkel hinaustreibt, sondern nur, indem man das Licht hereinlässt. Und genau das möchte die Logotherapie.
Ein klares Bild, Frau Paquet. Jetzt ist ja unser Thema ein bisschen Zeit für Mitgefühl. Das ist ein bisschen provokanter Titel, etwas überspitzt formuliert. Dem wollen wir uns mal langsam annähern. Fangen wir doch einfach mal damit an, was bezeichnen wir eigentlich landläufig als Mitgefühl?
Ja, was ist eigentlich Mitgefühl, genau? Also vor allem ist es mehr als nur eine bestimmte Denkweise, als bestimmte Gedanken, die wir haben. So ein begriffliches Mitgefühl, das erschöpft sich sehr schnell. Da sagt man, oh ja, der Arme oder dem geht's halt schlecht und dann ist auch, kommt nichts mehr. Da ist auch keine Lebendigkeit, keine Kraft dahinter. Mitgefühl ist aber auch mehr als nur ein bestimmtes Gefühl, irgendetwas Warmherziges, was ich vielleicht in meiner Brust spüre. Mitgefühl ist ein tiefes Schauen und Verstehen des Menschsein. Also alles, was dazugehört, dass ich erschauen kann, das Gute und das Böse im Menschen, das Helle und das Dunkle, aber auch Verständnis dafür entwickeln kann. Es ist eine sehr spezifische menschliche Fähigkeit, überhaupt Mitgefühl zu haben. Und es ist natürlich sehr eng mit der Liebe verbunden. Also das ist schon beides untrennbar. Eins geht mit dem anderen Hand in Hand. Und Viktor Frankl sagt auch dazu, es ist transpersonal. Also es geht über uns hinaus, es betrifft mehr als nur mich selbst. Es geht über meine eigene Befindlichkeit weit hinaus. Was für mich immer sehr eindrücklich und sehr interessant ist, sind die neuesten Erkenntnisse aus der Neurobiologie. Es gab Studien, wo man Menschen ja aus verschiedensten, sage ich mal, Schichten und auch an verschiedenen Rassen und auch Religionen einen Film vorgespielt hat, wo wirklich, sagen wir mal, man in der Regel mit Mitgefühl reagiert, so möchte ich es mal ausdrücken. Und da hat man festgestellt, dass wenn die Menschen mit Mitgefühl reagierten, im linken Bereich des präfrontalen Kortex, also im Vorderhirn, da die linken Bereiche aktiviert wurden. Das kann man ja mit Magnetresonanztomographie sehr gut darstellen. Und bei Hass und Wut wurden Bereiche im rechten Bereich aktiviert. Also so kann man wirklich beweisen, dass mit verschiedenen Gefühlen, Emotionen und Empfindungen, sage ich mal, verschiedene Zentren im Gehirn aktiviert werden. Und das wiederum ist entscheidend, weil diese verschiedenen Aktivierungen lösen ja eine Kettenreaktion aus. Und wobei halt Mitgefühl zu fürsorglichem, achtsamen und liebevollem Handeln motiviert. Wenn andere Bereiche aktiviert werden, halt dann das Handeln eine andere Motivation erlebt. So ist Mitgefühl nicht nur gedachte und gefühlte, gedacht und gefühltes Mitgefühl, sondern eine gelebte Güte, eine gelebte Freundlichkeit, eine gelebte Wärme. Und das wiederum beweist, dass es nur keine Idee ist, sondern es ist eine ganz persönliche Erfahrung, eine reale Kraft, und zwar die Erfahrung, dass mit Mitgefühl menschliches Miteinander wirklich besser gelingen kann. Und auch zu der Frage, was ist Mitgefühl, wenn ich das Leiden eines anderen sehe, dann weckt es in mir den Herzenswunsch, das Leiden eines anderen zu lindern. Und dieser Wunsch erschöpft sich nicht, erschöpft uns nicht, sondern er gibt uns Kraft, das Leid eines Mitmenschen mitzutragen, ohne mitzuleiden.
Da sind wir jetzt, glaube ich, an einem Punkt, der sicher vielen Hörern schon auf der Zunge liegt. Ja, wo ist denn jetzt da genau die Trennlinie zwischen dem Mitgefühl und dem Mitleid?
Ja, beim Mitleid identifiziere ich mich mit der Geschichte des Gegenüber. Und also es löst in mir einen Schmerz aus, der mich an die eigene Geschichte vor allen Dingen erinnert, eigene Assoziationen entstehen und da fehlt einfach eine gesunde Distanz. Also ich bin dann auch zu sehr identifiziert mit dem anderen, aber gleichzeitig zu sehr beschäftigt mit meiner eigenen Geschichte beim Mitleiden. Während beim Mitgefühl eine gesunde, eine heilsame Distanz bestehen bleibt. Das bedeutet, ich bin gut bei mir, ich spüre mich, aber ich bin gleichzeitig sehr präsent beim anderen, ohne verstrickt zu sein.
Also das Mitleid, das ist gerichtet auf mich selbst sozusagen und das Mitgefühl ist gerichtet eher auf jemand anderen.
So, perfekt.
So könnte man das, okay.
Letztendlich, genau.
Mhm. Also es unterscheidet sich sozusagen von seiner Richtung.
Ja, obwohl das Mitleiden erstmal anders ausschaut.
Jetzt haben Sie vorhin gerade was angesprochen, wo Sie gesagt haben, eigentlich ist jeder, bei jedem Menschen wird Mitgefühl angesprochen, wenn er jemanden leiden sieht. Ich meine, das hat ja Jesus, glaube ich, auch schon gewusst, dass es die meisten Menschen glauben und hat uns aber das Gleichnis vom barmherzigen Samariter vorgestellt, wo ja zwei an dem verwundeten Mann vorbeigehen und die haben ja dieses Leid gesehen, aber es hat sie offensichtlich nicht berührt. Meine Frage ist eigentlich die, ist es möglich oder also können wir davon ausgehen, dass jeder Mensch Mitgefühl besitzt oder ist es auch möglich, dass es Menschen ohne das Mitgefühl gibt?
Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass der Same von Mitgefühl in jedem Menschen angelegt ist. In unserer Kindheit sind wir natürlich den äußeren Einflüssen sehr ausgesetzt. Da ist halt entscheidend, welcher Same in uns genährt wird. Und als erwachsene Menschen sind wir entscheidend aufgerufen, welchen Samen wir jetzt nähren. Das ist das eine, was in unserem Entscheidungsfreiraum jetzt liegt. Und da kommen wir ja auch später noch drauf heute im Gespräch, welche Aspekte Mitgefühl behindern. Oder mitunter auch verhindern.
Da kommen wir dann also, wie gesagt, später in der Sendung nochmal dazu. Jetzt ist uns ja, wie Sie sagen, Sie sind überzeugt, dass einfach das Mitgefühl jedem Menschen einfach von Anfang an auch inne wohnt. Und Sie haben auch vorhin ausgeführt, man kann ja richtig einen Ort für Mitgefühl im Gehirn auch sozusagen feststellen. Mitgefühl hat einen realen physischen Ort bei uns im Körper. Wo kommt eigentlich das Mitgefühl her? Gibt es eine Geschichte des Mitgefühls? Weil unser Gehirn hat eine Entwicklungsgeschichte, viele soziale Verhaltensweisen kann man zurückführen auf die Entwicklung der Menschheit. Gibt's sowas wie eine Geschichte des Mitgefühls? Letztendlich geht es darauf zurück, wozu brauchen wir das Mitgefühl überhaupt? Dass es da ist, dazu, es muss ja einen bestimmten Sinn haben. Damit sind wir auch bei der Logotherapie wieder angelangt.
Also Mitgefühl ist ja, obwohl man jetzt es auch lokalisieren kann als ein physisches Korrelat, aber letztendlich ist es eine Qualität, die wir nicht messen, wiegen können, wie auch die Liebe oder wie auch Religiosität. Und die Logotherapie sagt dazu, also Mitgefühl, Liebe, Religiosität entspringt der geistigen Person des Menschen, also wirklich der übergeordneten Instanz, die Stellung nimmt zu körperlichen und psychischen Situationen. Also diese entscheidende Instanz. Und es ist eine innewohnende Weisheit, wie ich auch schon sagte, dieser Samen, eine natürliche Qualität. Für das Herz ist Mitgefühl keine Akrobatik, sondern ein ganz natürliches Empfinden, wenn man seinem Herzen Raum dafür gibt. Und, wie ich auch schon ansprach, es wächst emotional, es kann genährt, gefördert werden. Und wofür Mitgefühl brauchen? Ja, damit menschliches Miteinander überhaupt gelingen kann.
Also unsere Gesellschaft wäre ohne Mitgefühl schlichtweg nicht möglich.
Ja, ich glaube, irgendwann würden sich die Menschen die Köpfe einschlagen. Letztendlich. Mitgefühl hilft, das Leid anderer Menschen mitzutragen. Ja, aber auch das eigene Leid zu tragen und ja, selbst heilsam auf unsere eigene Seele einzuwirken. Das ist wichtig, denn wenn wir am eigenen Leid verbittern, setzen wir ja die Leitkette fort nach außen. Mitgefühl motiviert einzubringen, was gebraucht wird, gibt aber gleichzeitig auch die Weisheit, was gebraucht wird, und stellt Nähe und echtes Verbundensein her. Und was mir jetzt als Therapeutin sehr wichtig ist, dass wenn Mitgefühl unser Herz weiter und offener macht, dass dadurch unsere persönliche Liebesfähigkeit wächst, mehr und mehr, und das Beste aus uns herausgeholt wird und wir dadurch in unserer Persönlichkeit reifen, wie man auch so schön sagen kann, wir wachsen in unser eigentliches Menschsein, in unser ureigenstes Potenzial hinein.
Also das Mitgefühl macht konkret was mit uns.
Ja, ganz konkret. Also es ist nicht nur etwas, was wir nach außen geben, sondern es strahlt auch zurück auf uns selbst. Und was einfach auch wichtig ist, was in unserer Verantwortung liegt, auch Vorbild für andere Menschen zu sein. Und was können wir einem Menschen Kostbareres geben, wenn er leidet, als unser Dasein, unsere Präsenz und unser Mitgefühl? Und jeder Mensch, der mehr und mehr Mitgefühl in diese Welt einbringt, hilft, diese Welt ein Stück friedlicher und heiler zu machen. Also es hat wirklich weitreichende Auswirkungen.
Also Mitgefühl ein ja wichtiges sozusagen Instrument im bildlich gesprochenen Heilsplan Gottes mit uns Menschen.
Ja, eine notwendige Qualität, ja.
Jetzt haben wir ja den Titel unserer Sendung provokant ein bisschen Zeit fürs Mitgefühl genannt. Warum brauchen wir denn nur ein bisschen Zeit fürs Mitgefühl, Frau Paquet?
Ja, ein bisschen war so, ich wünsche mir, dass es wenigstens überall ein bisschen wächst. Ich möchte eine Studie hier auch vorstellen. Man hat Theologiestudenten gesagt, sie müssen eine Predigt halten, eine Kurzpredigt. Und der einen Hälfte dieser Studenten hat man einen Text vom barmherzigen Samariter vorgelegt, dazu sollten sie ihre Predigt machen. Der anderen Hälfte der Studenten hat man einen beliebigen anderen Text gegeben. Um zu dem Raum zu kommen, wo die Predigt halten mussten, mussten sie durch einen Park gehen, und dort lag ein kranker Mann am Wegrand. Was glauben Sie, von welcher Hälfte dieser Studenten die Mehrzahl sich um den kranken Mann gekümmert haben?
Tja, normalerweise würde ich die Frage nicht an den Moderator gestellt.
Ja, wir können sie auch im Raum stehen lassen.
Was antworten denn die meisten, Frau Paquet?
Natürlich antworten die meisten die sich mit dem Text des barmherzigen Samariters beschäftigt haben. Und ich möchte es gleich auflösen, um sie hier nicht in Bedrängnis zu bringen. Es ist unabhängig vom Text. Der Ausgang der Studie war unabhängig vom Text. Es war nicht ausschlaggebend, womit man sich verstandesmäßig beschäftigt hat, ob man sich kognitiv mit dem Thema Mitgefühl beschäftigt hat, sondern entscheidend war, und das ließ mich damals auch unglaublich aufhorchen, wie die Studenten den Zeitdruck empfunden haben.
Also auf dem Weg jetzt zum Beispiel vom Raum, wo sie sich vorbereitet haben, zu dem Raum, wo sie die Predigt halten.
Genau, sie hatten eine bestimmte Zeit. Vorbereiten, hingehen, Predigt halten. Und die Studenten, die sich wirklich sehr unter Zeitdruck empfanden, die Stress empfanden, die waren von ihren Emotionen und Gedanken so in Beschlag genommen, dass für Mitgefühl einfach kein Raum mehr war.
Und die sind an diesem kranken Mann einfach vorbeigerauscht?
Die haben den zum Teil gar nicht gesehen.
Nicht mal gesehen?
Ja, nicht mal wahrgenommen. Mhm. Also er lag ja halt ein Stück daneben. Sie sind jetzt nicht drüber gefallen. Aber unsere Wahrnehmung ist dann wirklich auf uns selbst gerichtet. Und die halt entspannt waren und den Zeitdruck nicht empfanden, die haben dann auch die Zeit gehabt und haben sich die Zeit genommen, sich um diesen Mann zu kümmern.
Aber damit sind wir dann eigentlich so auf den Punkt gekommen, dieses Mitgefühl, das uns allen innewohnt, das braucht Zeit.
Ja, genau.
Und ein bisschen Zeit ist zu wenig Zeit.
Natürlich ist es zu wenig. Aber ein Anfang ist ja schon etwas ganz Kostbares.
Jetzt, wenn ich fürs Mitgefühl Zeit brauche, jetzt leben wir ja in einer sehr schnellen Gesellschaft, ja, alles geht sehr schnell und auch die Menge an Informationen, die auf uns hereinprasselt, auf uns reindrückt, kann man schon fast sagen, die schüttet ja Mitgefühl geradezu zu. Also ich schlage die Zeitung morgens auf und lese von einem Erdbeben, dann höre ich Nachrichten und lese und höre von Massenarbeitslosigkeit und am Abend geht irgendwo eine Bombe hoch und wieder sind Menschen sinnlos in den Tod gerissen worden. Wird da mein Mitgefühl nicht überfordert? Werde ich da nicht auch abgestumpft?
Überfordert ist ein schöner Begriff, aber nicht das Mitgefühl ist überfordert, sondern wirklich ich als verarbeitende, aufnehmende, wirksame Person bin überfordert. Ich kann es einfach auch nur aus der persönlichen Erfahrung berichten. Ich persönlich habe keinen Fernseher mehr. Also ich höre halt mindestens einmal am Tag Nachrichten. Also alles Wichtige kriege ich mit. Und die Nachrichten im Radio sind ja jetzt auch nicht so lang. Aber danach kann ich ausstellen und habe die Zeit, ja egal was ich auch tue, sei es Hausarbeit oder ich fahre mit dem Auto, das zu verarbeiten. Um Raum für Mitgefühl zu schaffen, brauchen wir wirklich die Zeit, das Gehörte setzen zu lassen, uns Gedanken zu machen, hineinzufühlen. Und wenn ich diese Zeit nicht habe, dann kann sich Mitgefühl, kommt gar nicht hoch. Und so muss jeder, wenn er sagt, er möchte mehr Mitgefühl entwickeln und ja, er möchte das auch leben, seine eigenen Wege finden, wie er Raum dafür schafft. Es ist genauso, wie wenn wir einen lieben Menschen sprechen, er erzählt uns etwas, was in uns Mitgefühl auslöst. Und wir haben Zeit für ihn und schwingen uns auf ihn ein. Wenn anders ist es, wenn gleichzeitig einer dazukommt und seins erzählt und dann kommt noch einer und dann erzählen uns drei Leute, dann sind wir auch schon wieder zugeschüttet.
Ja, heißt es jetzt konkret, wenn ich jetzt die Tagesschau anschaue und nach der zweiten Katastrophenmeldung merke ich, mein Mitgefühl wird überfordert, schalte ich ab? Heißt es das in letzter Konsequenz?
Ich glaube, wir sind nicht aufgerufen, bei jedem Punkt, der in der Tagesschau kommt, davon Mitgefühl überzufließen. Aber es gibt ja für jeden Themen, die ihn besonders ansprechen, die ihn besonders betroffen machen. Und vielleicht ist das ein Anfang, dann ja bei diesem einen Thema nach der Tagesschau einfach im Fühlen zu bleiben.
Kann man dann vielleicht eher sagen, dass das Mitgefühl ein Gefühl ist, dass man sich ja für die nähere Umgebung aufhebt und nicht für die Masse. Also dass es, wie wir als Christen fühlen uns ja oft berufen, ja, wir sind für alles zuständig. Wir müssen im Gebet für den Weltfrieden beten und für die Verständigung der Völker etc. und übersehen dabei vielleicht, okay, den Nachbarsleut geht's gerade schlecht oder sowas. Also sagen Sie eher, das Mitgefühl ist eher so in meine nähere Umgebung gerichtet, die Personen, die ich mit Vornamen kenne und jetzt eben nicht auf die Katastrophenmeldung in der Tagesschau.
Ja, das ist wirklich eine sehr wichtige Frage hier. Ich glaube, es fängt bei uns selbst, bei unseren Nächsten und weiteren Umgebung an. Und dort gelebtes Mitgefühl, es fließt letztendlich über in den tiefen Wunsch nach Weltfrieden und Völkerverständigung. Also so, der Weg geht ja von innen hier nach außen. Nicht nur in unserer näheren Umgebung, nicht nur nach außen, aber anfangen und leben und uns damit auseinandersetzen, beginnt wirklich in unserer eigenen, in unserem eigenen mitmenschlichen Umfeld.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit unserem Studiogast Peggy Paquet. Sie ist Logotherapeutin aus Germering bei München. Wir sprechen zum Thema ein bisschen Zeit für Mitgefühl. Frau Paquet, wir haben das schon jetzt, ist schon einige Male angeklungen in unserer Sendung. Es gibt ja Faktoren sicher, die Mitgefühl fördern und Faktoren, die das Mitgefühl eher verhindern, auch zuschütten, abstumpfen. Was sind denn Faktoren, die unser Mitgefühl wachsen lassen, die es fördern?
Also wenn das Herz voll von Zorn, Angst und Trauer ist, ja auch Neid oder eigener Wut, da ist kein Raum für Mitgefühl. Wir können ja nicht wirklich mitfühlend sein, wenn wir nicht bei uns sind, nicht irgendwo in uns ruhen. So ist da ein erster wichtiger Punkt, innere Ruhe zu finden, sich zu entspannen und vor allen Dingen auch präsent zu sein. Also bei dem zu sein, mit dem Menschen, bei dem ich gerade spreche, oder bei dem Thema zu bleiben, nicht von einem Thema zum anderen zu hüpfen.
Also eine gewisse Konzentration fordert schon, also dass man sich wirklich auch ganz einlässt auf die jeweilige Person.
Ja, also Ablenkung ist ja auch ein beliebtes Mittel, von dem eigenen Schmerz wegzukommen. Also sich dann, wird jeder kennen, er hört so eine Katastrophenmeldung und merkt, es berührt ihn, es betrifft ihn und dann jetzt muss ich irgendwie ganz schnell was anderes machen, damit ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen muss. Und es braucht den Mut zum Fühlen, sich berühren zu lassen.
Das müssen Sie erläutern, warum das Mut braucht.
Ja, ein Beispiel. Die Volksseele, sage ich mal so, schrie auf, als die Nachricht kam, dass dieses kleine 5-jährige Mädchen in seiner eigenen Familie verhungert ist.
Ja.
Und ich sprach mit einem älteren Mann und er sagte mir mit tiefster Überzeugung, davon will ich nichts wissen. Da lässt man nur Substanz, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt. Da muss ich irgendetwas ja von mir dahergeben. Und das war auch für mich so ein Beispiel für ein verschlossenes Herz. Vor Angst vor dem eigenen Schmerz und dem Fühlen. Und dann ist es so, dass Mitgefühl in uns einen gewissen Schmerz auslöst. Und da denken unbewusst viele Menschen, dass der Block, der eigene Schmerz so groß ist, dass sie damit nicht umgehen können. Also tun sie wirklich alles dafür, um sich da nicht schmerzhaft berühren zu lassen, ohne zu wissen, dass solch ein Schmerz in Verbindung mit Mitgefühl ein sehr heilsamer Schmerz ist. Für uns selber und natürlich auch für den anderen. So wie mir dann auch eine andere Person sagte, dass sie die Wut fühlt und die Trauer fühlt, aber dass sie gleichzeitig merkt, dass dieser Schmerz sie zu einem fühlenden Wesen macht, zu einem mitfühlenden Menschen macht. Und wir können ja beten. Wir haben die Möglichkeit für, in diesem Beispiel für das Kind, für die Eltern des Kindes und für alle Betroffenen zu beten. Aber ihr meine ich, beten wirklich in seiner ganzen Lebendigkeit, mit dem Schmerz, mit der Wut, mit der Trauer. Nicht Gebet als ein Abwehren wieder, ich muss jetzt beten und dann habe ich das abgehakt. Auch nicht Gebet.
Ja, also sozusagen als Gebet, dass ich die Zuständigkeit weiterleite.
Ja, ja, genau. Ja, auch nicht als Pflichtübung, sondern ein Gebet wirklich mit allem, was es in mir auslöst. Denn solch ein Gebet hat ja dann auch die Kraft und und es damit dann auch loszulassen, es zurückzugeben an alle Beteiligten, nach oben zu geben. Und so kann ich sagen, das Gebet uns entbindet, für alles Verantwortung zu übernehmen, uns jedoch in die Verantwortung setzt, dafür Qualitäten wie Liebe und Mitgefühl zu nähren und zu leben. Also beides. Einerseits dürfen wir die Verantwortung abgeben, andererseits haben wir die Verantwortung, wirklich diese Qualitäten wie Liebe und Mitgefühl in uns zu nähren.
Bleiben wir nochmal beim Thema des Schmerzes. Ja. Also, dass wir Angst haben, Mitgefühl zu zeigen, nicht weil wir uns vor dem Mitgefühl fürchten, sondern vor dem Schmerz, den Mitgefühl in uns auslöst. Ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man aber auch den Schmerz sozusagen als ja eine Art Initialzündung für das Mitgefühl verstehen. Dass also erst indem ich Schmerz empfinde beim Anblick jetzt einer leidenden Person zum Beispiel, wird Mitgefühl ausgelöst. Kann ich mir das sozusagen als einen Mechanismus vorstellen?
Ich weiß nicht, es ist natürlich oft mit diesem Schmerz verbunden, aber muss nicht direkt Schmerz sein. Auch eine tiefe Betroffenheit könnte ich als Begriff da einfach auch daneben stellen. Es gibt da ein wunderschönes Zitat. Jede Wunde ist auch ein Segen. Und jeder echte Segen macht mich auch verwundbar. Jede Wunde ist auch ein Segen, weil ich daran wachsen kann. Und jeder echte Segen macht mich auch verwundbar, weil er mich tief berührt und ja, mein Herz aufbrechen kann.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ein bisschen Zeit für Mitgefühl. Das ist unser Thema heute. Wir sind im Gespräch mit der Logotherapeutin Peggy Paquet. Das Telefon hier bei uns im Studio klingelt andauernd. Darum halte ich mich jetzt nicht lange auf mit Erläuterungen und Erklärungen und begrüße Frau Dabdub aus München in der Leitung als erste Hörerin. Grüße Gott.
Ja, guten Tag. Ich bin keine Deutsche, ich komme aus Palästina und dann lebe ich seit 35 Jahren hier. Das habe ich so viel leiden müssen mit Mitgefühl oder Rücksicht nehmen oder leiden und so Sachen. Aber mittlerweile, das habe ich mit Verstand und Gefühl auch auseinander jetzt. Und weil ich eine Mutter bin, das ist auch für mich so Sache mit Gefühl oder mit Kopf oder mit Verstand handeln auch, mit Gefühl handeln, mit das habe ich auch diese Probleme.
Verstehe ich es richtig, dass es für Sie schwierig ist, jetzt zu unterscheiden, soll ich mit Gefühl oder soll ich aus dem Gefühl heraus entscheiden oder aus dem Kopf heraus?
Genau, genau.
Ist das Ihre Frage?
Ja.
Das ist ja in der Psychotherapie ein ganz wichtiger Aspekt, dass man lernt, beides miteinander zu verbinden. Wenn ich jetzt, das kennen Sie sicher, rein mit dem Kopf entscheide, dann schalte ich die Gefühle ab, auch die Gefühle, die mir vielleicht sagen, das ist jetzt nicht so gut. Und wenn ich rein aus dem Gefühl heraus entscheide, dann lasse ich ja einfach auch, sagen wir mal, sehr logische Gedanken nicht zu.
Ja, genau.
Ist das, beschreibt das die?
Das ist mein Problem, nicht Problem, Schwachpunkt, sag mal.
Ja.
So.
Was mir jetzt spontan dazu einfällt, ist, dass es natürlich nicht gut ist, weder beides, auch beides allein zu verbinden, ist jetzt nicht die Lösung, sondern diese dritte Instanz hineinzuholen, wie wir auch gesagt haben im Vortrag, diese geistige Person. Also wirklich die Instanz in uns, die ein bisschen draufschauen kann auf meine Probleme. Und da ist es wichtig, dass Sie ein Stück Abstand dazu bekommen können und mit Abstand halt Ihre Gedanken betrachten zu einem Problem und sich mal aufzuschreiben, aha, also die erste Frage, was denke ich zu dem Problem? Und dann schreiben Sie sich auf, was fühle ich zu dem Problem? Und dann haben Sie schon ein Stück Abstand dazu und aus dem Abstand heraus sind wir viel eher fähig, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, sinnvoll zu handeln. Also nicht allein aus dem Bauchgefühl heraus, nicht allein aus dem, was ich denke, sondern aus dieser Instanz in uns, die halt wirklich entscheiden kann und dazu braucht es halt diesen Abstand und dazu ist es gut, sich halt beides mit Abstand zu betrachten. Und da hilft es auch, das aufzuschreiben, was denke ich dazu, was fühle ich dazu und als dritte Frage halt dann, was ist hier gut, wie ich jetzt handle oder was kann ich jetzt damit machen und sich da auch verschiedene Möglichkeiten aufzuschreiben und so kann das schon sehr stark dann auf uns wirken und so kann sich schon viel eher eine gute Lösung wirklich herauskristallisieren, zeigen für Sie. Mhm. Können Sie sich das so vorstellen?
Aha. Vielen Dank. Ja?
Ja, alles Liebe.
Ja, mal. Tschüss.
Auf Wiederhören, Frau Dabdub. Wir sind jetzt verbunden mit Frau Hassler.
Ja, guten Tag. Danke. Ich stecke im Moment in einem Problem und möchte daher fragen, was ich tun könnte. Ich muss vorausschicken, ich leide an Burnout und bringe das nicht beiseite, weil immer wieder Neues an mich herankommt, wo ich helfen soll. Derzeit ist da in meiner Verwandtschaft eine 80-jährige Person, sehr krank, aber man hat sie immer, ich bin nicht allein, ich bin alleinstehend, aber es gibt andere Verwandtschaft, die sich, sagen wir, mit dieser Person auch befasst. Und sie sagen alle, sie ist kalt, sie ist gefühllos. Und jetzt ist sie aber krank und ich war die, die sagte, ja, das geht nicht, man muss sich um sie kümmern. Jetzt hängt sie sich an mich.
Und es kostet sie viel Kraft.
Aber wenn ich ihr nicht immer entspreche, dann kriege ich sozusagen Schläge. Sie haut zurück und das ertrage ich nicht, dann fängt bei mir wieder die Gesundheit an zu leiden.
Ja, und Sie leiden unter dem Verhalten der Frau.
Sie helfen ihr ein bisschen so, ja. Aber Sie sagen, das ist ihr Problem. Also, und ich fühle mich dann schuldig, weil ich mir sage, sie ist alt und krank.
Ja, was Sie beschreiben, das sind wirklich, wir haben immer sehr viele Verstrickungen ineinander hinein. Aber jetzt einfach auch zu unserem Thema heute vom Mitgefühl.
Ja, eben.
Entscheidend ist immer das, was wir aussenden. Das, was andere aussenden, prägt Sie als Person. Also wenn die Tante oder wer auch immer das ist, halt wirklich... ja, lieblos, sag ich mal, handelt und liebloses ausstrahlt, dann ist das, was sie als Person prägt. Wobei man bei einer 80-jährigen Person, die sehr krank ist, sagen muss, dass da sicher mit Sicherheit auch das in die Psyche hineinspielt. Da können Depressionen, Ängste sein. Da können wirklich einfach auch auf körperlicher Ebene solche durch Demenz oder so solche Blockaden sein, dass die Person für ihr Fühlen und Handeln gar nicht mehr so voll zur Verantwortung gezogen werden kann. Das ist auch wichtig zu betrachten, dass ein schwerkranker Mensch in dem Alter oft gar nicht mehr so handelt, wie er eigentlich gekonnt hätte. Dass man auch dadurch eine gewisse Distanz kriegt. Aber entscheidend ist in dieser Situation, was Sie aussenden.
Ja.
Wenn Sie Liebevolles aussenden, dann prägt Sie das als liebevollen Menschen. Und dann ist auch gut. Es ist letztendlich völlig egal, was der andere Ihnen entgegenbringt. Das heißt nicht, dass es Sie nicht verletzt, aber Sie können sich immer wieder darauf besinnen und sagen, das, was ich gebe, aus freier Entscheidung ist das, was ich geben möchte und es ist gut. Und dann, was der andere aussendet, ist seins.
Ja, aber es ist dann bei mir, ich danke Ihnen, das habe ich sehr gut verstanden, es ist die Überforderung, nicht?
Wenn jetzt es eine körperliche Überforderung ist, so sagen wir auch in der Logotherapie, sinnvoll ist nur das, was uns weder über- noch unterfordert. Mhm. Wenn Sie permanent überfordert sind, ist das für Ihr Leben nicht mehr sinnvoll. Dann entspricht das auch nicht mehr dem Sinngehalt. Also dann bedarf es auch anderer Wege.
Ja.
Also das ist liegt dann in Ihrer Verantwortung, da wirklich einen sinnvollen Weg zu finden. Also sinnvoll ist das, was uns weder unter noch überfordert.
Aha.
Und dass Sie sich, wenn die andere Person in Ihnen Schmerz auslöst oder Schuldgefühle, dass Sie sich immer wieder darauf besinnen, auf das, was Sie aus der Tiefe Ihres Herzens halt freiwillig geben.
Was man machen kann.
Ja. Ja. Das ist das, was Sie als Person prägt und was andere Menschen aussenden, liegt bei denen.
Ja, gut. Ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Danke.
Wir sind jetzt mit einer Hörerin aus München verbunden. Frau Zimmermann, bitte.
Also erstmal vielen Dank, was Sie der Dame vorher geraten haben. Das hat mich sehr getröstet. Aber meine Frage, ein echter Segen macht auch empfindsam, haben Sie gesagt?
Verwundbar, ja.
Oder verwundbar. Und, und ich merke das gerade, ich habe heute früh mit jemandem gesprochen und die hat gesagt, sie ist so gesegnet worden in der letzten Zeit, war so fröhlich und auf einmal kommt sie in ein großes Tief. Kann das damit zusammenhängen, dass ein echter Segen einen eben einfach irgendwie sensibler macht? Oder ich steige da nicht so durch.
Also gut, ich kenne die Geschichte von der Person, mit der Sie gesprochen haben, jetzt so gar nicht, die Begleitumstände.
Ja.
Aber ich versuche jetzt einfach nur so dieses Zitat nochmal aufzugreifen.
Bitte.
Jeder echte Segen macht mich auch verwundbar. Wenn wir uns jetzt vorstellen, was wir mit einem Menschen, der uns nahesteht, wirklich innig beten und der wünscht vielleicht Segen für uns, für unsere Situation. Mhm. Und wenn unser Herz offen ist, also es berührt uns sehr tief.
Ja.
Und in dieser Berührung sind wir einfach auch verwundbar. Aber es braucht diese Verwundbarkeit, um wirklich auch von anderen berührt zu werden, um etwas auszulösen in uns. Wir können uns das vorstellen wie ein Herz, das durch eine tiefe Berührung einfach aufgebrochen wird.
Mhm.
Und in diesem Herz ist wirklich alles sichtbar. All das Liebevolle, all das Nicht-Gelingende und ja auch dieses, was dunkel ist in unserem Leben, was ungut ist.
Das kommt hoch.
Ja, es ist aber ganz wichtig, das in diesem Herz zu halten und anzunehmen, weil erst das macht uns wirklich demütig dem anderen Menschen gegenüber.
Ja.
Wenn wir uns mit einem schönen zusammengebundenen Herzen für ganz wundervoll und fast heilig halten, dann sind wir oft sehr, stellen wir uns über den anderen Menschen.
Und unangenehm.
Ja, es ist, es bringt wirklich nichts Liebevolles in die Welt. Mhm. Und erst wirklich so, auch diesen Samen, wie ich vorhin sagte, auch von Hass und Wut und Neid, der auch in uns liegt, auch zu sehen und anzunehmen. Und das können wir ja nur, wenn unser Herz offen ist.
Mhm.
Erst da sind wir wirklich fähig, mitfühlend mit dem Hass, der Wut, der Trauer, dem Neid der anderen Menschen zu sein.
Ui, ja.
Und dieses Annehmen ist auch etwas, was man nicht kognitiv macht, sondern ein gefühltes, erfahrbares Annehmen.
Ja.
Und deshalb halt einfach auch hier der echte Segen macht uns verwundbar. Wir können auch sagen, öffnet uns.
Mhm. Dankeschön.
Wie das jetzt mit Ihrer Bekannten jetzt zusammenhängt, ja.
Da
können
jetzt
Sie ergründen.
Oder ja. Ich lasse es gehen.
Oder auch das, genau. Ja. Vielen Dank.
Danke, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Frau Paquet, jetzt ist die Hörerin weg. Frau Paquet, wir hatten vorhin drüber gesprochen, ja, was das Mitgefühl fördert. Und Sie haben mir mal erzählt, es gibt eine Übung, wie man quasi ja in sich das Mitgefühl wecken oder fördern kann.
Ja, es gibt sicher viele Möglichkeiten, aber ich habe eine Übung mitgebracht. Ja.
Ja.
Und die können wir jetzt gern mit den Hörern einmal durchführen. Bitte die Hörer, sich wirklich entspannt hinzusetzen und einmal eine Hand auf ihr Herz zu legen. Und sich jetzt Zeit zu nehmen, den eigenen Herzschlag zu fühlen. Sie müssen nichts daran verändern. Lenken Sie Ihre Wahrnehmung bitte auf Ihr eigenes Herz, auf Ihren Herzschlag. Geben Sie Ihrem Herzen einmal Ihre gesammelte Aufmerksamkeit. Jetzt bitte ich Sie, an einen Menschen zu denken, den Sie lieben. Wie fühlt es sich an, ein Herz voller Liebe zu haben? Was kommen Ihnen für Gedanken und für Bilder? Und jetzt bitte ich Sie, die andere Hand auf Ihren Bauch zu legen. Und hier möchten wir die Weisheit des Herzens mit den Gefühlen im Bauch verbinden. Wie fühlt sich das an? Was kommen hier für Gedanken und Bilder? Und jetzt möchte ich Sie bitten, eine zweite Hand auf den Kopf oder auf die Stirn zu legen. Und hier möchten wir die Weisheit des Herzens mit dem Intellekt, mit dem Verstand verbinden. Und auch hier, wie fühlt sich das an? Was kommen Ihnen hier für Gedanken oder Bilder? Und jetzt bitte ich Sie, beide Hände auf Ihr Herz zu legen. Und versuchen Sie einmal, Ihrem Herzen zuzuhören. Gibt es etwas, was Ihr Herz Ihnen sagen möchte? Wieder an den Menschen zu denken, den Sie lieben. Und jetzt bitte ich Sie, sich vorzustellen, dass es von Ihrem Herzen zu seinem Herzen eine Verbindung gibt. Und auch so können Sie sich bei jedem Menschen, mit dem Sie sprechen, mit dem Sie zu tun haben, diese Verbindung von Herz zu Herz vorstellen. Und diese Verbindung wird ja die Qualität der Begegnung völlig verändern. Und jetzt bitte ich Sie, zwei, dreimal tief durchzuatmen und wieder hier bei uns bei Radio Horeb anzukommen.
Vielen Dank, Frau Paquet. Jetzt sind wir mit Ida Missen, mit dem Herrn Schröttke verbunden.
Ja, grüß Gott. Dankeschön erstmal für die Übung. Ich habe das Gefühl, ich bin therapiebedürftig. Das ist jetzt kein Scherz. Also mir sind ein paar hundert Leute eingefallen, die ich immer in Gesprächen immer wieder mal erwäge. Und es ist mir fast lieber zu hören, was die machen, als das, was ich momentan im Umfeld habe. Das kann ja nicht richtig sein. Aber gut, das nur am Rande. Jetzt auch die Frage des Mitgefühls. Weil man sich manchmal fragt, wieso verhärten sich die Herzen? Also das habe ich ja dieses aus dem Psalmwort, verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa. Ich habe leider nicht alles von Ihrem Vortrag mithören können, nur bis zu dem Punkt jetzt, wo Sie sagten, dass es meist ist, dass die Leute keine Zeit haben oder das, je nachdem, wie sie es wahrnehmen, nicht mit dem, was sie sich auseinandersetzen, sondern wie sie es wahrnehmen, ob sie da jemandem helfen oder nicht. Ist diese Sensibilisierung der Wahrnehmung für Mitgefühl, ist es vielleicht eine Sache, wie man selber im Leid unterstützt worden ist, wie man selber davon jemanden unterstützt worden ist oder wie man hängen gelassen worden ist, dass man da auch dann mehr sich auf etwas einfühlen kann oder eben wiederum andere dann ignoranter sind, weil sie gelernt haben, die Dinge etwas, nach Schema sonst was abzuarbeiten und hat sich.
Also Ihre Frage halt, ob wenn man das als Kind nicht richtig vorgelebt bekommen hat und wenn dieser Same des Mitgefühls nicht gut genährt wurde, ob es dann einem schwerer fällt, sensibel für Mitgefühl zu sein. Habe ich das richtig verstanden? Ja, kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Aber das ist es nicht. Gerade die Logotherapie reduziert den Menschen nicht auf das, was in seiner Geschichte liegt. Und ab einem bestimmten Punkt sind wir für unser Leben selber sehr entscheidungsfähig. Und da geht es halt wirklich darum, wie lernen wir, uns zu öffnen. Die Fähigkeit haben wir. Diese Fähigkeit zu leben wird uns natürlich mitunter auch falsch vorgelebt. Also den Raum für Mitgefühl zu schaffen und uns dem anzunähern, zu üben auch. Wie fühlt sich das an, wenn ich mich da hineinfühle? Nicht durch reines Denken, sondern wirklich durch Fühlen. Wie fühlt sich das an, wenn ich hier mitfühlen handle? Also auch vielleicht gerade die Menschen, die es in ihrer Kindheit schwer hatten, gerade die, meiner Erfahrung nach, besonders offen. Da kann das Herz viel schneller aufbrechen als bei einem Menschen, der sehr satt und zufrieden ist. Und genau da wächst diese Fähigkeit des Mitgefühls vielleicht auch schneller. Und was für uns alle einfach entscheidend ist, dass wir Raum schaffen für Mitgefühl, also Wege aus der Überflutung finden, Raum in unserem Herzen, indem wir Dinge in unserem Herzen bewegen. Und da sind wir alle gleich. Also ich fasse nochmal zusammen.
Ja.
Jemand, der das ungut vorgelebt bekommt, der muss natürlich neue Wege finden, das so zu leben, wie es sich wirklich gesund anfühlt, wie es sich heilsam anfühlt. Aber gerade der ist durch den eigenen Schmerz auch so sensibel, den Schmerz des anderen Menschen zu fühlen.
So, und dann kommt noch eine andere Frage, Gegenseite. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich hartherzig bin. Ich habe eher oftmals den Satz bekommen, du bist zu gut für diese Welt, aber sowas macht nicht glücklich, weil einen das ausgrenzt. Ich wollte wissen, wenn man dann wirklich sich mit Unrecht auseinandersetzt, wenn man wirklich irgendwann gegen die Wand läuft, die andere Frage, und nicht verbittert. Das ist jetzt nämlich dieser andere Punkt, wo Sie sagten, ganz zu Anfang im Gespräch, dass diese anderen Gefühle andere Emotionen und oder Verhaltensweisen erwecken. Kann einen das dermaßen blockieren, dass man noch nicht mal zu den einfachsten Tätigkeiten fähig wird, wenn man sozusagen dann das Gegenteilige erlebt, wo man die Sensibilität und die Offenheit sich bewahren möchte und dann immer gegen eine Wand läuft? Und wie kann man dann da sozusagen den Schritt finden, überhaupt wieder tätig zu werden? Ganz einfach, ich kann noch nicht meine Gartenarbeit machen, ohne mich zu erinnern, was gewesen ist, und dann kriege ich die Arbeit nicht fertig.
Ja. Also ein gesundes Mitgefühl ist immer mit einer gesunden Fähigkeit zur Selbstdistanzierung verbunden. Also dass ich mich auch von diesen alten Dingen distanzieren kann, dass ich mich von fremdem Leid auch auf gesunde Weise distanzieren kann, um bei mir zu sein. Und wenn mir das nicht gelingt, dann ist vielleicht auch einfach für diesen Weg, um diese Fähigkeit zu entwickeln, auch ja ein Beistand notwendig.
Vielen Dank, Herr Schottke, für Ihre Offenheit. Ja, Frau Paquet, vielen Dank, dass Sie hier bei uns in der Sendung waren. Wenn Sie vielleicht noch einen Satz zu den Hörern sagen können, die Angst vor dem Mitgefühl haben, was Sie denen noch mit auf den Weg geben möchten.
Mitgefühl ist für uns selbst und für die Welt heilsam. Zutiefst heilsam.
Vielen Dank, Peggy Paquet, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Das war ein bisschen Zeit für Mitgefühl. Sehr schnell und sehr bequem können Sie sich eine CD dieser Sendung auch im Internet von unserer Website bestellen, www.horeb.org. Fragen zum Empfang oder zu Radio Horeb beantwortet Ihnen der Hörerservice unter der Rufnummer 0775 25 75 25. Es verabschiedet sich Dominik Miller.